Jazz-Redakteurin Julia Neupert lernte Rolf Kühn vor einigen Jahren bei einer Podiumsdiskussion kennen und war direkt beeindruckt von seiner Offenheit, Großzügigkeit und Klugheit. Jetzt ist der Jazzmusiker am 18. August im Alter von 92 Jahren leider gestorben. Aus diesem Anlass hier ein Gespräch mit Rolf Kühn aus unserem Archiv, das Julia Neupert kurz vor seinem 90. Geburtstag mit ihm geführt hat.
Du bist in Köln geboren?
Aber in Leipzig aufgewachsen.
Seit wann hast du denn in Leipzig gewohnt?
Als ich ein Jahr alt war. Also im Jahr 1930, um genau zu sein.
In der Zeit seid ihr nach Leipzig gezogen. Das ist natürlich auch eine sehr altehrwürdige Musikstadt mit Komponisten wie Bach natürlich oder Mendelssohn oder die Schumanns waren auch da. War das eine Umgebung, die als Kind für dich irgendwie eine Rolle gespielt hat? Ich wohne in einer Musikstadt, hier war Bach?
Doch, natürlich. Die Lehrer, die ich hatte, also ein Klavierlehrer, auch dirigieren schon, instrumentieren und alles Mögliche, was mit klassischer Musik zusammenhängt. Natürlich, Bach stand auf dem Programm und das prägt natürlich für die nächsten Jahrzehnte.
Inwiefern, würdest du sagen, prägt das?
Es ist ein wunderbares Fundament, wenn man sich mit dieser Musik beschäftigt hat, um dann später auszusuchen, Jazz, Popmusik oder Volksmusik. Also mir ist es auch ziemlich wurscht, welche Musik, nur sie muss gut sein. Ob das Hip-Hop ist, kann man gut oder schlecht machen oder mittelmäßig machen. Und beim Jazz natürlich, da es eine kleine Gemeinde ist, muss man also schon sehr herausragend sein, um überhaupt existieren zu können.
Das bist du dann geworden, warst es damals als Anfänger-Klarinettenschüler aber noch nicht, habe ich gelesen, du warst ein bisschen faul, hast also nicht so richtig viel geübt, aber und darauf wollte ich jetzt nochmal kommen, du hast tatsächlich auch Privatunterricht gehabt beim Solo-Klarinettisten des Gewandhausorchesters.
Ja.
Und das war nicht unbedingt der Plan, glaube ich, deiner Eltern, dich dahin zu schicken. Aber es ging nicht anders, denn deine Mutter war Jüdin.
Richtig.
Und du warst nicht zugelassen, auf eine Musikschule zu gehen.
In gar keiner Beziehung war es erlaubt, dass Mischlinge, so nannte man, ja, wenn ein Part Arier war, der Vater also war Arier, meine Mutter Jüdin. Und ich galt als Mischling ersten Grades, weil es die Mutter war, die Jüdin ist. Also keine Möglichkeit, auf irgendeiner Musikschule unterzukommen oder Konservatorium. Leipzig hatte ja immer ein berühmtes Konservatorium in der Grassigstraße, was heute noch existiert.
Ja.
Und diese beiden Lehrer, Arthur Schmidt-Else für Klavier, Theorie, Dirigieren, Instrumentieren und der Klarinettenlehrer Hans Berninger vom Gewandhausorchester haben das heimlich gemacht.
Das heißt, das war auch eigentlich nicht erlaubt, aber die haben das dann privat sozusagen auf sich genommen, dich zu unterrichten.
Richtig, ja.
Du warst ja noch keine 10 Jahre alt, als die Nationalsozialisten an die Macht kamen, 1929 geboren.
Ja.
Wenn du das jetzt so erzählst, das klingt irgendwie ja fast so ein bisschen abgeklärt, sage ich mal vorsichtig, aber das muss ja für ein Kind auch also zumindest eine Irritation gewesen sein, plötzlich nicht an so einem öffentlichen Leben mehr teilnehmen zu dürfen. Wie hast du das erlebt?
Ja, man fühlte sich ausgeschlossen, natürlich. Zunächst mal ist man gern mit Kindern zusammen, wenn man also 5, 6, 7, 8, 9 Jahre alt ist. Und es war bekannt, dass meine Mutter Jüdin ist. Und sie wurden wahrscheinlich von ihren Vätern oder Müttern oder von beiden gesagt, also lass den Rolf mal weg, der ist Mischling, haben sie eventuell gesagt. Oder mit jüdischen Nachbarn wollen wir eigentlich nichts zu tun haben. Und das hat man gespürt und fühlte sich natürlich dann auch eingeengt, im wahrsten Sinne des Wortes.
War Musik dann auch irgendwann so eine Art, Hobby möchte ich es gar nicht nennen, aber so ein Zufluchtsort, in dem
aber
man
natürlich,
irgendwie
sein... Aber natürlich, war eine Ablenkung. Mhm. Natürlich, man musste sich mit dem Klavier schon intensiv beschäftigen und die ganzen Aufgaben, die gestellt wurden, wöchentlich. Und man musste schon die Karten auf den Tisch legen. Aber mit der Klarinette war es was Besonderes. Ich war wirklich faul. Also habe dann eine Stunde vor Unterrichtsbeginn das geübt oder durchgespielt, was mir aufgetragen wurde. Und das hat er natürlich sofort gemerkt und hat dann einen Brief an meine Mutter geschrieben, wenn ihr Sohn weiter so stinkenfaul ist, wie er sich bisher gezeigt hat, dann muss ich leider den Unterricht niederlegen.
Aber das wolltest du dann auch nicht?
Nee, das wollte ich dann auch nicht. Und ab dann, bis zum heutigen Tag, bin ich ein fleißiger Über geworden und es bleibt hoffentlich noch sehr lange so.
Du bist ja nach wie vor auch ein Opernfan, stimmt das?
Ja, also ich gehe sehr gerne in die Oper und lass mich heute noch genauso beeindrucken wie damals, als ich 12 Jahre alt war.
Und immer noch auch vom Freischütz oder hat sich da so ein bisschen die...
Also es gibt ja nun wesentlich mehr. Freischütz hat mich als Werk inspiriert, besonders weil die Klarinette sehr gut zum Tragen kommt. Und die Wolfsschlucht ist halt eine spannungsvolle Musik von Karl Maria von Weber. Und es ist bis heute hängen geblieben bei mir.
Ein Ausschnitt aus der Ouvertüre zu Karl Maria von Webers Freischütz, anfangs auch mit der Klarinettenstelle, die Rolf Kühn uns ebenso ans Herz gelegt hat. Nach dem Zweiten Weltkrieg schien die Welt für Rolf Kühn als jungen Mann und Halbjuden in Leipzig dann plötzlich viel offener zu stehen. Jazz war die Musik der Stunde und Jutta Hipp, die Leipziger hochbegabte Pianistin, wurde seine Mentorin. Benny Goodman soll er erhören, riet sie ihm und das tat er dann auch und war schon bald absolut begeistert vom Goodman Swing. Dann aber entdeckte die sozialistische Kulturpolitik den Jazz als neues Feindbild, abzulehnen als imperialistische, kapitalistische amerikanische Musik. Und es wurde ungemütlich als Jazzfan und Musiker, vor allem in Leipzig. Rolf Kühn, der schon beim Mitteldeutschen Rundfunk Unterhaltungsorchestererfahrung gesammelt hatte als Klarinettist, suchte Ende der 1940er Jahre dann nach alternativen Arbeitsmöglichkeiten außerhalb der Sowjetzone. Und die erste Station nach Leipzig war dann die Ostsee, genauer der Timmendorfer Strand.
Ein Bandleader, der in einer Nachtbar spielte mit seiner Band, Eugen Henkel, hatte mich im Sender gehört und machte mir ein Angebot. Und das habe ich der russischen Kommandantur gezeigt, auch mit der Versicherung meinerseits, dass man nach 3 Monaten wiederkommt. Und das habe ich dann natürlich nicht gemacht und bin geblieben.
Du hast damals schon auch Saxophon gespielt.
Sehr viel.
In diesen Orchestern, die du angesprochen hast, beim MDR und dann auch am Timmendorfer Strand. Klarinette war ja tatsächlich so das Instrument der Swing. 30er, 40er, bisschen vielleicht 50er Jahre auch noch die großen Orchester. Benny Goodman haben wir jetzt angesprochen.
Ja.
Aber auch Artie Shaw zum Beispiel. Das war so ein Instrument, was sehr verbunden war mit dieser Art von Musik.
Ja, und mit den Bandliedern.
Das war und mit den Bandliedern.
Nicht mit den
Bandliedern. Die Solo-Klarinettisten dann auch waren.
Die waren ja, also waren ja tolle Klarinettisten.
Und das war und blieb aber auch immer dein Hauptinstrument. Das finde ich nämlich sehr interessant, weil eigentlich viele natürlich als Zweitinstrument dann die Klarinette gespielt haben. Bei dir war es eher umgekehrt. Dein Zweitinstrument war das Saxophon.
Ja, das war das Saxophon. Und es kommt dann irgendwann zu einem Punkt, wo man sich entscheiden muss. Willst du dich in das Millionenheer der Saxophonisten einreihen, dann musst du dich intensiver mit dem Saxophon beschäftigen. Aber wenn du in der kleinen, exklusiven Klarinettenkompanie mitwirken willst, dann musst du das Saxophon einfach wegstellen. Und das habe ich gemacht dann.
Und bist dann wirklich sehr exklusiv aufgestiegen in den Klarinettenkreis und ja auch als einer der ersten Deutschen nach Jutta Hipp nach Amerika
kurze
gegangen.
Zeit. Ja,
kurze Zeit später
war dann der einzige Anhaltspunkt, den ich in New York hatte, als ich als europäisches Greenhorn da eintraf.
Sie ist dann wenig später leider in der Versenkung verschwunden wieder oder hat sich zurückgezogen von der Bühne oder von ihrem aktiven Leben als Musikerin.
Richtig. Leider.
Sind in den letzten Jahren ein paar ältere Aufnahmen von ihr wieder erschienen, wo man sie entdecken kann als wirklich tolle Künstlerin.
Richtig.
Du hingegen hast dich da überhaupt nicht von beirren lassen, von diesem New Yorker Hexenkessel und hast da eine Karriere gemacht wie wenig andere deutsche Musiker in der Zeit. Und bist tatsächlich dann auch in der Band deines großen Vorbildes, kann man sagen, Benny Goodman. Du hast auch in früheren Gesprächen erzählt, dass er dir sozusagen auch einen persönlichen Zugang zu sich und einen privaten Zugang ermöglicht hat, was er sehr selten gemacht hat.
Ja.
Und dass du glaubst, dass es auch damit zu tun haben könnte, dass du eine jüdische Mutter hattest.
Das spielte mit Sicherheit eine Rolle.
Ja. Habt ihr euch darüber auch unterhalten?
Ja, natürlich habe ich das erzählt. Und er wollte auch, er war neugierig, wie war das in der Kriegszeit oder wie spielte sich das bei jüdischen Familien ab, dieser enorme Druck und die Angst vor allen Dingen. Und das hat ihn offensichtlich sehr beeindruckt. Und ich war einer der ganz wenigen, die er überhaupt zu sich nach Hause eingeladen hat. Ja.
Du hast danach in New York noch mit vielen anderen Größen gespielt und viele kennengelernt. Die können wir jetzt gar nicht alle aufzählen.
Ja.
Was mich aber interessieren würde, wie das für dich damals oder auch heute ist, musikalisch Gleichgesinnte zu finden. Also du spielst ja auch heute noch in festen Formationen mit Musikerinnen und Musikern, mit denen du auch wirklich längerfristig planst und spielst.
Richtig.
Was ist da für dich wichtig beim gemeinsamen Miteinander spielen, sage ich mal? Was muss da harmonisieren, dass du sagst, ach, der oder die, die
es,
interessiert
es
mich?
Es muss vor allen Dingen brennen bei den Beteiligten. Und zwar komplett.
Aber wie merkst du, dass jemand brennt?
Ach, das spürt man sofort bei der ersten Probe. Die Besessenheit.
Und da kommt es dann auch gar nicht so drauf an, welches Instrument der oder diejenige spielt?
Nein, das ist völlig egal. Ja.
Du könntest auch mit drei Blockflötistinnen Musik machen, wenn sie brennen würden.
Wenn sie brennen
würden? Nee, wir wollen nicht, dass Blockflöten brennen.
Ja, natürlich. Also ich suche sowieso ungewöhnliche Kombinationen.
Mhm.
Das mache ich wahnsinnig gerne.
Und ist denn das auch so ein Gefühl, dass man miteinander brennen möchte? Oder hast du das auch gern, wenn es Leute sind, die so ein bisschen gegen dich brennen? Also wo eine Reibung entsteht oder wo was entsteht, was du gar nicht kennst?
Ja, natürlich. Also unerwartete Reibung. Nicht? Also sag mal, man gibt innerhalb einer freien Improvisation, spielt ein Thema und die anderen hören zu und spielen genau die richtigen Dinge, die man eigentlich erwartet. Unverhofft. Und jedes Mal anders. Das ist doch wie ein spannender Kriminalroman.
Die Familiengeschichte von dir hat ja schon auch zwei andere Kühn-Brüder im Portfolio. Dein Vater und dein Onkel waren bekannte Akrobaten zu ihrer Zeit.
Ja, das ist richtig.
Die berühmten Kühn Brothers. Und auch du hast als Kind viel trainiert mit deinem Vater und deinem Onkel und warst auch so ein bisschen in Richtung Akrobat und Beruf vielleicht. Irgendwie.
Ja,
das wurde wohl überlegt.
Damals der Original der Wunsch natürlich, als kleiner Junge. 5, 6 Jahre alt habe ich also schon Handstände, Kopfstände und mit meinem Vater zusammen gemacht. Und,
es gibt fantastische Beweisfotos, die man finden kann, von Rolf Kühn auf dem Arm seines Vaters Handstand machen, zum Beispiel.
Ja.
Du hast häufiger in Interviews schon mal gesagt, dass dir dieses Training und das Akrobatentum auch später als Musiker geholfen hat, in Form von eben sehr diszipliniert und sehr beherrscht Sachen versuchen, sozusagen unter Kontrolle zu haben. Hm. Mich würde trotzdem auch mal interessieren, was für andere Parallelen du da vielleicht siehst. Also wenn ich dran denke, es ist ja auch schon der Akrobatenberuf, sehr viel auch mit Mut wird da assoziiert oder Risiken eingehen. Hm. Ist das auch was, wo du denkst, ja, das ist eben auch das, was ich im Improvisieren heute mache?
Ach, richtig. Also sagen wir mal, der Mut als Akrobat, Dinge zu tun, die also nicht ungefährlich sind. Und es kann eigentlich jeden Abend auf der Bühne irgendwas passieren. Und die Disziplin, die man wirklich mitbringen muss, um das zu erlernen, hat genauso viel Gewicht in der Musik natürlich. Disziplin, Disziplin und nochmals Disziplin. Und das muss aber, es muss keine Pflicht sein, es muss eine Freude sein. Und das ist bei mir bis heute geblieben.